125er Champs Podcast Folge 33. Herzlich willkommen da draußen an den Boxen.
Empfangsgeräten.
Kopfhörer, Empfangsgeräten, das ist ein bisschen oldschool, finde ich. Das habe ich früher mal gesagt, das finde ich jetzt ein bisschen. Wo auch immer ihr uns hört, ihr habt schon gehört, Moritz ist auch wieder mit am Start. Moritz, schön, dass du da bist.
Yes, ich bin natürlich alles andere als altmodisch, du Boomer, du.
Boomer, danke. Natürlich.
Oder bist du, wie nennt man deine Generation?
Das Beste, glaube ich. Das Beste, was diesem Land passieren konnte.
Die beste Generation.
Die beste, natürlich.
Meine ist die letzte Generation.
Ja. Egal. Ja gut, und nach der kommt die allerletzte. Also von
schauen wir mal.
Genau. Und mit diesem spaßigen Einstieg gehen wir direkt rein ins Thema dieser 125er Champs Podcast-Folge. Und zwar wollen wir mit euch reden über den 125er Champs Event. Wir haben wieder dieses Jahr 5 jugendliche GasttesterInnen eingeladen,
Exakt. Mit
uns 2 Tage über die Schwäbische Alb zu düsen. Und dabei durften die, wie die Jahre davor auch, ihr 125er Bike des Jahres wählen. Moritz, du warst auch dabei, mal ganz persönlich.
Ich war dabei.
Wie fandest du dieses Jahr?
Ich glaube, ich war bis jetzt nur bei 225er Champs Ausgaben dabei, aber für mich war es auf jeden Fall die allerschönste. Wir hatten mega gutes Wetter zum Glück. Wir sind regelmäßig dem Regen noch von der Schippe gesprungen. Wir hatten super coole Tester dabei. Wir hatten super coole Bikes dabei. Die Jugendlichen waren gut drauf, haben sich gefreut. Wir waren gut drauf, haben uns gefreut. Gab keine großen Zwischenfälle, keine Abbrüche, kein Regeneinfall oder jedweges Malheur. Genau. Ist super glatt gelaufen und ich glaube, am Ende wurde es auch ein richtig cooles Bike, womit ich tatsächlich nicht gerechnet habe.
Genau, ich habe auch nicht damit gerechnet, aber wir wollen jetzt nicht zu viel spoilern, weil den Sieger verraten wir jetzt noch nicht, weil werft da einfach mal einen Blick in Motorrad Heft 26. 2025. Die erscheint erst im Dezember. Also ihr könnt noch ein bisschen auf das Heft sparen.
Genau. Erinnerungen in Kalender hauen.
Erinnerungen in Kalender hauen. Genau. Wir hatten dieses Jahr, und das fand ich ganz spannend, zum ersten Mal 3 Mädels und 2 Jungs am Start, die Losfee ausgewählt hat. Wir hatten dabei Lavinia, 18 Jahre alt. Die kam aus der Nähe von Paderborn, also auch nicht gerade um die Ecke von Stuttgart, weil ihr müsst wissen, wir treffen uns immer am Wochenende, am Samstagmorgen, hier in Stuttgart in der Redaktion, briefen die TeilnehmerInnen kurz, packen sie dann in 2 Mercedes-Benz Sprinter, also 2 große Transporter. Am hinten die müssen nicht auf der Ladefläche, sondern
so
dürfen
ein bisschen,
vorne.
Als würden wir die entführen.
Ja. Genau. Nein, mit Einverständnis der Eltern oder ihrem eigenen, dürfen vorne bei uns mitfahren, damit wir quasi diesen Transit von hier auf die Schwäbische Alb ins Donautal möglichst schnell hinter uns bringen, weil da ist es dann ein bisschen langweilig, 125er zu fahren. Und vor Ort geht es dann richtig los. Also wir hatten Lavinia dabei, 18 Jahre, aus der Nähe von Paderborn.
Yes.
Dann Leni, 17 Jahre, aus der Nähe von Reutlingen, einer Stadt südlich von Stuttgart. Dann Maurice, der kam aus dem Allgäu, aus der Nähe oder direkt am Bodensee gelegen, 17 Jahre alt. Katharina ist aus der Nähe von Hannover, Niedersachsens Hauptstadt, also auch mal eben schnappe 500 Kilometer weg von hier,
ja,
zu uns angereist. Und Moritz aus dem Münsterland, und zwar Münster in Westfalen. Der eine oder andere kennt die Stadt ja vielleicht vom Tatort, ne?
Bestimmt. Alle so. 125er-Fahrer, die hier zuhören.
Genau, gucken Tatort,
ja, natürlich,
ne?
Ja.
Also, habt ihr ja bestimmt schon mal gesehen. Der Münsteraner Tatort genießt ja einen guten Ruf. Die 5 TeilnehmerInnen waren dabei, sind Samstagmorgen bei uns aufgetaucht. Wir haben sie Sonntagabend alle wieder abgeliefert, ihren Eltern übergeben, je nachdem, wie sie da waren. Und man kann schon mal ganz großes Lob an die TeilnehmerInnen aussprechen. Super cool gefahren, super bescheiden, hatten wir in dem Maße auch noch nie. Ganz Groundsetting People, also wirklich, die mit beiden Füßen auf dem Boden standen. Keiner
voll
dabei, der irgendwie abgehoben war oder sonst was. Und wir hatten keinen Umfaller, keinen Unfall. Wir hatten rein gar nichts, sondern nur 5 Jugendliche, die sich 2 Tage lang ein Loch im Bauch gefreut haben, dass sie mit uns da rumfahren durften. Und das ist natürlich für uns, das müssen wir auch mal sagen, die wir das jetzt ja schon ein paar Jahre machen, oder so, für mich auch als Initiator ist das echt total super, weil da weißt du einfach so oder kriegst so ein Feedback, warum du das eigentlich machst. Also wenn du die Kids finde ich jetzt doof, aber wenn du die halt die jugendlichen TestteilnehmerInnen einfach so abholst und die Bock haben und die Spaß haben und die sich einfach von vorne bis hinten über das, was sie da machen dürfen, freuen, dann ist das echt richtig viel wert. Und das war dieses Jahr mega, mega, mega. Kann man einfach allen nur ein großes Lob aussprechen.
Ja, das steht und fällt auf jeden Fall mit den Testern und da hat die Losfee eine richtig, richtig gute Auswahl getroffen, auf jeden Fall. Besser hätte es eigentlich nicht laufen können. Ich glaube, Lavinia hatte ja sogar Zweirad-Mechaniker-Erfahrung.
Genau.
Selbst wenn da was passiert wäre, dann hätte sie da mal kurz Hand anlegen können.
Genau. Es dauert 10 Minuten, okay, du hast 5, mach.
Genau.
Genau. Und was ich dieses Jahr super spannend war, wir hatten wieder wie immer TeilnehmerInnen so, ich habe es ja vorhin schon festgehalten, die natürlich, und das ist fast jedes Jahr so, auf bestimmte Modelle oder Marken fixiert sind. Also ein ganz großes Brett hat bei allen Jugendlichen immer noch KTM.
100%.
Ja, das ist einfach noch so, RC oder Duke 125 sind einfach immer noch famous shit. Also das ist so, jeder ist mit dem in Berührung gekommen, kennt, wen der eine fährt oder fährt selbst. Können wir mal so festhalten.
Ja.
Lavinia fuhr GSX-R 125. Sportliche Ausnahme.
Mhm.
Und genau, wir hatten noch Leni, die eine CB 125R fährt. Die fährt sie aber auch theoretisch nur, weil sie von ihren älteren Brüdern hat erben müssen, für lau quasi. So.
Mhm. Aber die hat auch schon mal gewonnen, oder?
Die 125R hat auch schon mal gewonnen, ist natürlich auch ein super Bike, aber der Rest so, Moritz hat noch Husqvarna Swartpillen, also auch KTM-Stahl, also sowas ähnliches wie die 125 Duke. Und wir hatten diesmal eine richtig breite Range an Fahrzeugen dabei. Von dem würde ich mal sagen, da hat keiner der 5 die Bikes alle überhaupt gekannt, noch jemals irgendwie seinen Hintern auf so ein Mobil geschmissen. Oder hast du da was anderes mitbekommen? So?
Nee, ich glaube, da war eine richtig bunte Vielfalt auf jeden Fall am Start.
Genau.
Auch eine Kategorie, die ja doch ein bisschen aus der Norm gefallen ist, aber die sich dann am Ende doch als gar nicht so praxisfremd irgendwie bewiesen hat. Also.
Genau, also wir haben ja jetzt schon mal in einer vorigen Podcast-Folge vorgestellt. Wir haben diesmal wieder Cruiser am Start gehabt beispielsweise, die wir auch in Heft 18 vorstellen vom Motorrad. Und da waren bei vom Bender die Rock 125 und von Yusung die GV 125iX ABS. Beides V2-Motoren, was sie erstmal super auszeichnet. Ja, also V2-Motoren im 125er-Sektor sind ja selten.
Sieht man wirklich nicht alle Tage.
Man eigentlich fast nie.
Da gab es auch ein paar Jährchen, wo es das gar nicht zu kaufen gab.
Genau. Und das Spannende aber bei den beiden Bikes ist so, das sind jetzt keine Pseudo-Cruiser-Abklatsche oder richtige blöde Imitate von irgendwas Größerem, sondern die trauen sich wirklich was und gehen optisch komplett auf Muscle-Bike. Also die sind wirken im Stand schon groß, mächtig. Du erwartest nicht, dass das 125er sind. Die Bänder ist sogar also richtig groß.
Ja,
die
gehen locker als
ausgewachsenes Motorrad durch. Ja. Das ist so nicht mal A2-Größen mäßig, sondern wirklich noch mal so normal.
Halt, normal groß,
so. Und die Yusung ist auch schon groß, kommt aber dann sozusagen diesem 125er Kompaktmaß etwas mehr entgegen. Aber beide echt sehr stattliche Motorräder. Sehr stattliche Motorräder.
100%. Ja. Ich glaube, so sind sie auch beide gefahren. Also das hat sich alles sehr, sehr souverän angefühlt. Selbst wenn die beiden Kollegen, ich glaube, die Hyosung kommt aus Korea, Bender kommt aus China, ist mittlerweile wirklich auf einem Stand, wo man sagt, das kann konkurrieren, auch von der Verarbeitungsqualität.
Ja. Wir wollen aber nicht zu viel verraten, aber eine von den beiden kommt weiter. Vielleicht reden wir gleich nochmal drüber.
Ja.
Und dann hat man natürlich Sportler dabei, können wir kurz mal vorstellen, QJ Motor SRK 125R,
yes.
Ganz neu auf dem Markt, auch China, gegen Yamaha R 125, auch noch nicht allzu lange auf dem Markt.
Das stimmt.
Ich glaube, vor anderthalb, zwei Jahren überarbeitet worden, auch ein ganz, ganz heißes Gerät, also beide. Beide haben auch mächtig viel Spaß gemacht, so wie können wir auch mal festhalten.
Ja.
Dein Favorit bei den beiden wäre?
Also mein Geheimfavorit war so ein bisschen die QJ tatsächlich. Mhm. Ich kenne die Yamaha von meiner Jugend noch. Ja. Ich hatte Kumpels mit YZFR 125er, wo die noch den langen Namen hatten. Ist ja schon ein ziemlich etabliertes Modell. Und beim Blick auf die technischen Daten war ich ziemlich begeistert von der QJ. Also wirklich top-notch, alles elektronikmäßige drin, was du haben willst, ABS, TC, TFT und dann auch technische Daten beim Motor, die sehr, sehr vielversprechend sind. Also
genau, 15 PS, genauso wie die Yamaha und so weiter. Also wird ja alles ausgenutzt,
wie auch hier geht. Muss sich China nicht verstecken.
Genau, aber jetzt reden wir mal kurz über deine Lieblingskategorie und hier müssen wir leicht korrigierend eingreifen, weil wir haben in einer älteren Podcast-Folge zu den 125er James 2025 gesagt, hey, wir haben natürlich selbstverständlich wieder die Kategorie Supermoto am Start. Und nein, hatten wir nicht.
Jens, und was war da los?
Und ihr könnt uns glauben, das lag jetzt nicht an uns. Grüße gehen raus, in diesem Fall an KTM und Aprilia. Wir können ja mal so frech sein. Und die ganzen Motorräder, die wir eigentlich für die 125er Champs 2025 haben wollten, wurden bereits im Frühjahr, und ich meine wirklich Frühjahr, 2025 bei den Herstellern, bei den Pressestellen bestellt und eigentlich auch zugesagt. Bei Aprilia war es so, unser Transportfahrer stand bei Aprilia vor der Tür. Die wussten von nichts. Deswegen gab es keine SX125. Und KTM hat einfach bis Juli, da fand der Event statt, am 19. und 20. Juli 2025. Bis dahin gab es noch keine 125er SMCR, was ich persönlich wirklich sehr bedauere. Auch die wurde uns vorher zugesagt, ging halt einfach nicht, haben wir keine Aktien drin. Deswegen mussten wir spontan umplanen, denken, was können wir machen. Wir hatten viele, viele, viele Ideen.
Ja.
Und dann sind wir auf den Trichter gekommen, da muss man sagen, hey, das hätte ich von uns so nicht erwartet. Wir haben eine Kategorie gefunden, Moritz, wirklich eine, wo ich sagen würde, hey, das ist der richtige fancy heiße Scheiß. Und das sind?
Roller, natürlich. Wer denkt das nicht?
125er Roller, genau. Was so naheliegend wäre, nein. Wir wollten einfach auch ein paar B196 Führerschein.
Genau.
Den aber mit abholen. Nein, natürlich nicht. Seien wir mal ehrlich, die Sache war ganz einfach. Wir haben nichts anderes eigentlich rangekriegt und haben uns überlegt, hey, pass mal auf, Vespa GTS 125. Vespa, das Ding ist das meistverkaufte motorisierte Zweirad in Deutschland jedes Jahr. Die GS ist bei den Motorrädern, aber insgesamt betrachtet, Vespa geht durch die Decke.
Yes.
Gelddruckmaschine für Piaggio. Wir haben sie bisher nur einfach immer ignoriert. Und deswegen haben wir uns überlegt, hey, die GTS, schön klassisch gezeichnet, vorne mit der Schwinggabel und so weiter, Motor hinten drin und so, Variomatik, warum nicht? Und wir brauchten natürlich für die Vespa
ein
GTS einen Konterpart.
Ja.
Und Moritz, ich weiß, ich möchte jetzt nicht über deine Liebe zu Rollern sprechen und über deine herzschmerzenden Gefühle für dieses andere Gefährt, aber verrat uns doch mal kurz, was hatten wir noch dabei, wo wir dich quasi nachher runterziehen mussten, damit auch mal andere auf diesem Zweiradgefährt der ganz großen Art fahren durften.
Du hast ja schon auf jeden Fall gebührend eingeleitet. Ich beiße mir hier schon auf die Lippen, wenn ich nur dran denke. Das war Peugeots Django 125 Classic.
Ja.
Kannte ich vorher auch noch nicht, aber ich war Hals über Kopf, als ich das Ding gesehen habe. Ich habe so ein bisschen Faible für so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen strange Motorräder, aber so einfach Zweiräder, die so ein bisschen aus der Norm fallen mit ihrer ganzen Präsenz. Und der Django war auf jeden Fall einer davon. Also das ist Peugeots 125er Roller, der so ein bisschen auf klassische Optik gemacht ist, wie der Name schon verrät. Komplett Silber oben, ein schönes Dunkelblau unten und einen kleinen Kühlergrill mit Peugeot-Logo vorne dran. Sah richtig, richtig schnieke aus. Die Tester, die haben gemeint, das sieht eher so ein bisschen aus wie ein Boot von hinten, aber natürlich trotzdem wunderschön, ein wunderschönes Boot von hinten. Und ja, ähnliche technische Daten wie die Vespa. Deswegen dachten wir uns, stellen wir doch mal den Django gegen die Vespa
genau, auf. Genau, und optisch auch sehr ähnlich. Genau, deswegen Peugeot Django 125 Classic gegen Vespa GTS 125. Lest ihr in Ausgabe 22 vom Motorrad. Wir kommen gleich noch ein bisschen genauer darauf zu sprechen. Und dann haben wir noch Naked Bikes dabei gehabt. Und zwar auch neu CF Moto 125 NK gegen ganz neu Fantic Stealth.
Ja.
125.
Auf jeden Fall nur den neuesten Scheiß hier rangeholt in der Naked-Kategorie. Ja. Die habe ich beide letztes Jahr noch auf der EICMA stehen sehen, als Prototypen quasi. Jetzt sind sie endlich beide da.
Ja.
Also sehr, sehr heiße Kandidaten, vor allem die Fantic, glaube ich, ne, mit ihrem italienischen neu entwickelten Motor, der auf jeden Fall satte 15 PS verspricht.
Ja.
Und auch generell technisch einfach topmodern ist. Genauso wie die CF Moto, die sogar Bluetooth-Connectivity mit an Bord hatte. Beides ganz, ganz moderne, ganz, ganz heiße Geräte.
Genau, vor allem bei der Fantic muss man ja dazu sagen, wir hatten ja von Fantic schon zweimal die XMF 125 Competition dabei, die auch schon als Supermoto gewonnen hat. Deswegen, die Italiener liefern richtig gute, eigentlich sogar super, super gute 125er Ware. Und dieses neue Naked Bike von denen, das ist ja auch nicht nur so ein Einheits-Naked Bike, sondern die sind ja immer dann dabei, das richtig geil zu zeichnen, dass es eine Designsprache hat, die sofort heraussticht und so. Also super gut. Das kann man aber auch über die 125er Duke von KTM sagen, die letztes Jahr als Neuheit antrat und sofort gewann. Deswegen ist sie dieses Jahr wieder mit dabei und darf beim Finale der 125er Champs mitfahren. Finale heißt, am ersten Veranstaltungstag fahren alle jugendlichen TeilnehmerInnen alle Fahrzeuge bis auf die KTM immer im Wechsel, damit sie dann quasi die einzelnen Paarungen für ein paar Meter, Kilometer bewegt haben, weil am Abend dieses ersten Tages müssen sie dann voten. Und zwar, wer in welcher Gruppe weiterkommt.
Yes.
Und diese fünf Weitergekommenen treten dann am Tag 2 an, im Zusammenspiel mit der KTM 125 Duke und machen unter sich den 125er Champ, also das 125er Bike des Jahres 2025 aus. Und auch da haben nur die Jugendlichen das Wort. Wir alten Säcke und Begleiter reden da überhaupt nicht mit rein. Und es wird immer abgewählt. Also wir starten mit 5 Modellen. Nach einer bestimmten Zeit müssen die Jugendlichen entscheiden, welches Modell als erstes aus dem Feld fliegt. So geht es immer weiter, bis nachher nur noch 2 Modelle übrig sind und ja, die treten dann nochmal
im ganz großen Finale gegen die Vorjahressiegerin.
Nein, stimmt doch.
Gegeneinander an.
Gegeneinander an. Ja.
Gegeneinander.
Der Moritz war jetzt zweimal dabei.
Ja, ich bin noch nicht so drin hier. Ist ja auch kompliziert, ne? Die Vorjahressieger und dann mit dem hier die Kategoriesieger gegen den Vorjahressieger und bla und bla und bla. Aber auch da gab es an Tag 2 eine überraschende Wendung, die ich so nicht gedacht hätte, um euch noch mal ein bisschen heißer zu machen.
Genau, wir können ja schon noch mal ein bisschen sprechen, bevor wir das Finale komplett spoilern. Das wollen wir natürlich nicht, weil das könnt ihr, wie gesagt, in Heft 26 lesen. Aber wir können ja schon mal grob so ein bisschen durch die Gruppen springen, weil in manchen Heften sind die dann ja schon drin gewesen, wenn dieser Podcast erscheint. Also sprich, wenn ihr jetzt zu Ende hört, dann habt ihr schon mal ein kleines Gefühl dafür, wer im Finale vielleicht gute Karten hat, 125er Champ zu werden und wäre vielleicht nicht so. Bleiben wir doch mal eben bei deiner Lieblingskategorie, Roller. Und die waren ganz spannend. Man darf ja in der 125er Klasse eigentlich 15 PS abdrücken. Ja? Die Vespa, genauso wie der Django, bleiben deutlich drunter.
Ja.
Kann man im ersten Moment als Nachteil sehen. Jetzt kommt aber das große Aber. Sie fahren ja beide eine Variomatik. Also sprich, die Übersetzung vom Motor zum Hinterrad ändert sich stufenlos die ganze Zeit. Das heißt, die Leistungskurve bei den beiden Dingern sieht so aus wie von so einem E-Fahrzeug. Es geht sofort nach oben und auf diesem 10 PS Niveau ungefähr haben die beide, bleiben sie dann die ganze Zeit. Das führt dazu, Trommelwirbel und Tusch, dass sie bei den Fahrleistungen, so sag ich mal bis 80 km/h, selbst eine 125er Duke zum Teil in die Tasche stecken. Hallo? Ihr seid mit einer Vespa schneller als mit einer Duke.
Ja, kann ich nur bestätigen. Also am Ampelstart, da kann euch keiner das Wasser reichen, selbst mit dem Django.
Ja.
Seid ihr dann noch vorne?
Beim Django halt dann nur für 5 Meter, aber egal.
Hey, ihr gewinnt den Ampelstart. Ja, das genau. Zählt.
Aber wir können trotzdem festhalten, Vespa zwar teuer, aber am Ende des Tages, ich weiß, es brach dir das Herz,
ja,
muss man sagen, Italien schlägt Frankreich.
Ja,
und das wohl, muss ich auch mal sagen, völlig zu Recht.
Leider zu Recht, ja. Man merkt es halt, ne? Die Vespa, die ist der absolute Platzhirsch, was Roller angeht. Bei Roller denkt man direkt an Vespa. War einerseits natürlich das, ich glaube, in der Basisvariante das teuerste Motorrad, was im ganzen Feld dabei war. Ich glaube, 6.199 Euro. Ganz schöner Batzen, aber man kriegt eben dieses zeitlose Design, wirklich gute Qualität. Im Gegensatz zum Django merkt man halt dann doch so ein bisschen die Feinheiten, die passen da einfach bei der Vespa besser. Auch die Leistung ist natürlich ein großes Argument. Ich glaube, die Vespa hat jetzt sogar 2 PS mehr.
Ich glaube, am Ende im Frühstück waren es gar nicht so viele oder sowas, aber.
Halt auf dem Datenblatt.
Ja, genau, ja. So. Aber das ist so, ja, sie hat mehr Leistung, tritt besser an und sind so Sachen wie ABS zum Beispiel, was bei der Vespa deutlich besser funktioniert als beim Django.
Und beide Räder. Also genau. Ich glaube, der Django, der hatte nur vorne ABS.
Genau, und das sind so Kleinigkeiten, die dann die Vespa deutlich nach vorne schieben. Apropos ABS. Es ist ja in der 125er-Klasse immer noch so, und das finde ich ziemlich schade, dass man ja kein ABS braucht für eine Zulassung, sondern es reicht ja weiterhin ein CBS, ein Combined Braking System, bei dem es ja meistens so ist, dass wenn du hinten auf die Fußbremse trittst, vorne mitverzögert wird. Hatten wir auch mal, oder? Dieses Jahr.
Hatten wir dabei, ja. Mussten wir schmerzlich feststellen. Bender-Rock, eigentlich das erwachsenste Motorrad, hat da leider seinem Ruf überhaupt keine Ehre gemacht. Also das ist überhaupt nicht erwachsen gewesen, was da an Bremstechnik verbaut war. Wir waren sogar am Anfang ein bisschen verwirrt, weil am Vorderrad gab es diesen Sensorring, diesen typischen ABS-Sensorring, aber hinten halt nicht.
Nee.
Und das war anscheinend irgendwie so eine im Baukasten gekaufte Bremse, die man entweder mit CBS oder ABS als Hersteller ausstatten kann. Und ein beherzter Griff in die Bänderbremse hat dann bestätigt, oh, da blockiert dann doch ganz schön viel.
Also. Genau, also Bänder ist so ein ganz spannendes Thema gewesen, wo man sich von Augen führen muss, hey, Cruiser, prinzipiell tiefer Schwerpunkt, eigentlich ziemlich gut fürs Bremsen, verlangt aber oft auch, dass man hinten tatkräftig mitbremst, weil halt viel Gewicht auch hinten liegt, also auf den Reifen drückt, im Gegensatz zu anderen Fahrzeugklassen, was dann dazu im Umkehrschluss aber bedeutet, dass vorne weniger Gewicht drauf ist, trotz dessen, dass ich, glaube ich, einen 130er Vorderreifen hatte, also ein Monster-Ding, ja.
Richtiger Traktor.
Den du dann aber lässig bei einer Vollbremsung zum Blockieren bringst. Also wirklich, mit dem ziehst du dann im Zweifel schwarze Striche.
Ja.
Und wenn ja dann das Vorderrad einklappt dabei, dann ist auch mal schnell Ende Gelände.
Ja, ist super gefährlich.
Ja, also, und da müssen wir echt sagen, so war die Bänder so ein bisschen, also optischer Auftritt, als ob wie so ein Arnold Schwarzenegger Bike, was kaum durch den Türrahmen passt, so.
Ja.
Also richtig so, so Brusthaar, ne? Metallgewordenes Brusthaar.
Ja.
Da gab sich die Yuzung, fand ich, viel handsamer, nahbarer. Fuhr auch richtig gut. Also, das muss man echt mal sagen. Die Yuzung flott durch die Kurven durch und so weiter. Motor drückte auch eine Spur besser als die Bänder.
Mhm.
Der Bender würde man fast sowas im direkten Vergleich mit allen neuen Bikes, die wir dabei haben, sowas wie die rote Laterne anhängen, würde ich sagen. Also der Peugeot und die Bender, die booten sich so ein bisschen darum.
Die haben sich dann so ein bisschen gebettelt.
So, wer ganz hinten fahren darf.
Ja, das liegt halt bei der Bender vor allem an ihrem immensen Gewicht, das sie mitbringt. Denn Masse ist natürlich auch gleich Gewicht. Kannst du mir auf die Sprünge helfen? Es waren über 200 Kilo. Oder an die
200? Es waren an die 200 Kilo.
An die 200 Kilo, genau. Fahrfertig, also wirklich brutalst schwer für eine 125er. Jenseits aller Motorräder auf jeden Fall der schwerste Brocken, und das hast du halt auch gemerkt. Sie hat sich für ihr Gewicht tatsächlich noch überraschend okay gefahren, fand ich.
Mhm.
Aber natürlich war die Yuzung ein Ticken spritziger, auf jeden Fall deutlich wendiger. Und sie ist sogar, glaube ich, sogar noch eine Ecke günstiger als die Bänder.
Mhm.
Deswegen war da, glaube ich, dann auch der Sieger relativ eindeutig.
Ja, war relativ eindeutig, kann man nicht anders sagen. Also da hast du wobei, wie gesagt, den Sieger ja nicht bestimmen, sondern das haben die jugendlichen TesterInnen so gewählt.
Ja.
Und da war es relativ eindeutig. Also Bender ist mehr so das Showbike für die Eisdiele, in Anführungszeichen. Die Yuzung kannst du auch mal jeden Tag ganz normal im Motorradalltag nutzen.
So ist das.
Jetzt haben wir über Roller gesprochen. Jetzt haben wir über
Cruiser gesprochen.
Wollen wir über Sportler sprechen?
Sportlich.
Sportler.
Lass uns sportlich vorfahren, ja.
Und da war ich so wie du gespannt, was die QJ so zu leisten imstande ist, weil, muss man sagen, ganz, ganz neu, super gut ausgestattet, kostet nicht die Welt. Das könnte ja was sein und man muss unterm Strich sagen, sie hat sich richtig gut geschlagen.
Ja, man muss vorweg direkt nehmen, wir hatten da, glaube ich, mit den größten Preisunterschied von allen Motorrädern. Die Yamaha gab es für 6.099 Euro und die QJ, ich glaube, fast 2.000 Euro günstiger. Also wirklich brutal. Die mutet optisch so ein bisschen an so eine Aprilia RS-Verschnitt an, auch mit ihren Farben, so ein bisschen schwarz, grau, rot. Aber hat sich, glaube ich, auch ganz gut bewährt im Test auf jeden Fall. Also ich fand, die fuhr ziemlich neutral. Auf der saß man ein bisschen bequemer als auf der Yamaha. Mhm. Genau. Wie fandest du die Yamaha so?
Genau, also muss vielleicht so ein bisschen bei der QJ herausstellen. Motor spritzig und so weiter, dröhnt, vibriert so ein bisschen. Sitzarrangement unterstreiche ich komplett. Deutlich mehr in Richtung Tourensport, würde ich sagen. Und das ist ganz spannend so. Ja. Beide Sportler haben so durchbrochene obere Gabelbrücken. Und bei der QJ liegen die Stummellenker sogar unter der oberen Gabelbrücke. Bei der Yamaha ist es genau umgekehrt. Trotzdem ist es so, dadurch, dass du auf der Yamaha mit dem Hintern höher sitzt, in Anführungszeichen, hast du bei der QJ viel weniger Druck auf den Händen als bei der Yamaha.
Ja.
So. Und deswegen kannst du die QJ ziemlich easy peasy lässig fahren. Da gibt es überhaupt nichts. Wurde aber wirklich der ganz große Unterschied zu spüren war, muss man einfach festhalten, war das Fahrwerk. Also die Gabel von der QJ war ziemlich soft abgestimmt und besaß wenig Dämpfung. Das heißt, wenn du dann irgendwie mal eine Kurve gebremst hast oder stärker gebremst hast, dann ist die Gabel, nachdem sie zusammengefedert ist, relativ schnell wieder rausgekommen.
Mhm.
Oder in schnelleren Kurven, dann gautschte es ab und zu mal ein bisschen auch so von hinten raus. Und Yamaha hat einfach ein Fahrwerk, das ist Bombe. Punkt.
Ja.
Also, was Yamaha da in die 125er, R 125 reingezaubert hat, höchster Respekt, komplett ungewöhnlich für diese Fahrzeugklasse.
Ja.
Und Bombe. Wollte Feedback, Rückmeldung, Stabilität, alles überall eins mit Sternchen.
Ja, kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Punkte. 15 Punkte und die Bänder sah vielleicht am erwachsensten aus,
ja.
Aber am erwachsensten gefahren hat sich auf jeden Fall die Yamaha. Ja. Also da sitzt du schon drauf, da kannst du schon nicht mehr unterscheiden, wie viel Kubik du jetzt unterm Hintern hast. Ja. Weil alles sieht aus wie von einem großen Bike und wenn das in der Kurve liegt, fährt es wie ein erwachsenes, ausgewachsenes Bike. Also wirklich, wirklich Top-Job, den Yamaha da gemacht hat.
Und sieht natürlich auch noch ziemlich geil aus, weil Yamaha hat natürlich jetzt, wie viele andere Hersteller es ja auch schon mal vorexerziert haben, die Optik so ein bisschen vereinheitlicht, was die Sportbikes betrifft. Also von der R125 bis nicht mehr zulassungsfähigen R1. Bei der R125 ist so ein bisschen R7, R9 Optik, ohne jetzt die großen Winglets mit dabei und so. Also hast diesen kleinen dieses kleine Zyklopenauge in der Mitte quasi und so und dann abgerundet durch noch seitliche Lichtelemente und so. Das sieht schon richtig gut aus.
Also, das sieht gut aus, ja. Ich fand, die Älteren haben so ein bisschen mehr meinen Geschmack getroffen. Da haben die sich optisch auch noch ein bisschen mehr unterschieden. Jetzt sehen sie halt alle ziemlich gleich aus in der Reihe, aber dadurch werdet ihr auch gut und gerne dann mal mit einer R6 oder einer R9 verwechselt, was ja auch durchaus lustig ist.
Und man hat, und das muss man auch sagen, die R125 ist ziemlich erwachsen, also selbst als Langer hat man relativ viel Platz drauf. Auch da ist es mit der letzten Generation bei den Sportlern von Yamaha so gewesen, dass das Platzangebot deutlich zugenommen hat. Also selbst wenn du halt ein bisschen längere Haxen hast und so weiter, sitzt du doch nicht mit dem Kniewinkel drauf, der dir nach 2 Metern sagt, ey, Alter, geh mal zum Orthopäden, sondern das taugt durchaus. Also fetter Daumen nach oben und für mich ein nicht erwarteter, sage ich ganz ehrlich, aber dann doch klarer Favorit, zumindest fürs Finale und auf jeden Fall würde ich sagen für die Top 3. Weil gegen die QJ hast du dann doch klar.
Vielleicht die Nase vorne, ja.
Ja, also das kann man schon sagen, da waren die Jugendlichen auch einer Meinung so, das war schon, also da gab es klar die Abstimmung Team Yamaha und wenig Team QJ.
Ja.
Muss man einfach sagen.
Ich glaube, einziger Wermutstropfen bei der Yamaha war, dass man ja mit dieser variablen Nockenwellensteuerung nicht angegeben hat, aber man hat eben gesagt, man hat 2 Nockenprofile, dadurch geht bei oberen Drehzahlen noch ein bisschen mehr. Das habe ich jetzt nicht so wirklich gespürt, dass da mehr ging. Also der Motor geht gut, ne, für das, was er ist. Ich glaube, Topspeed technisch war auch mit am besten, aber diese Nockenprofile, die habe ich jetzt nicht super als Ultra-Leistungsplus wahrgenommen, was natürlich in der Fahrzeugkategorie auch schwer erreichbar ist.
Wobei, ich weiß nur eine Situation so, wir sind so irgendwie im Donautal irgendwie egal wo, so eine kleine Anhöhe hochgefahren, jeder, der es kennt, so 125er berghoch, so ne, Schwung nicht verlieren, ganz, ganz wichtig. Ja. Und eine Teilnehmerin saß vor mir auf der R125, hatte sich irgendwie einmal verschaltet oder so, ist langsamer geworden und hat dann wieder Gas gegeben. Und ich saß, glaube ich, der Bänder und es war no chance. Also no chance, sozusagen. Beide zum gleichen Zeitpunkt einfach die rechte Hand abgeklappt und die Yamaha fährt einfach weg. So, und die Bänder bleibt einfach stehen. Da hast du dann eher Angst gehabt, dass die wieder rückwärts den Berg runterrollt.
Will jetzt nicht super fies sein, aber du auf der Bänder ist natürlich gewichtstechnisch eine Kombi, die jetzt auch nicht super günstig ist vielleicht.
Natürlich, da kamen so mehrere unglückliche Zufälle zueinander.
Ja.
Aber trotzdem, du weißt ja selbst, so eine 125er Klasse, alle maximal 15 PS.
Ja, klar.
Alle 125 Kubik. Also, das Kochen mit ist ziemlich viel mit dem gleichen Wasser, in Anführungszeichen.
Auf jeden Fall.
Und da war schon so, dass man so gemerkt hat, hey, so wie die Yamaha da wieder an Geschwindigkeit zugenommen hat, das machen nicht viele 125er Motorräder. Also da war schon so, das war schon so eine, die Kirsche auf der Torte, will ich mal sagen. Das war so ein Zuckerl obendrauf und du sagst, das ist aber schon
das stimmt, schon gut. Ja. Ich bin ja mit dem Kollegen Alex auf Achse angereist, über die Autobahn, dann runter in die Schwäbische Alb. Ich auf der QJ, er auf der Yamaha, und der musste regelmäßig vom Gas, um wieder auf mich zu warten, weil die Yamaha die QJ echt abgezogen hat in Sachen.
Wobei, wie gesagt, leistungsmäßig sind sie ziemlich gleich. Dann vielleicht doch einfach diese,
das ist dieser kleine, feine
Ventilsteuerung oder Einlassventilen, die dann doch vielleicht diesen Performance-Vorteil bringt, aber
eventuell.
Performance. Wir haben noch eine Klasse vergessen bisher. Also wir haben bisher drei Finalisten, beziehungsweise mit der KTM 125 Duke, die ja eh gesetzt ist, ihr habt es gemerkt, für Tag 2, für den Finaltag der 125er Champs. Und zwar mit dabei natürlich Vespa GTS 125. Yusung, muss ich den Namen wieder ablesen, den weiß ich nicht auswendig, der ist so elends lang.
GV 125 IX ABS, gerne geschehen.
Ah, der Streber meldet sich auch mal zu Wort. Applaus, Applaus, yippie. Jetzt hier bitte Tontechniker Applaus von Moritz einspielen, danke. Also, die Yusung ist mit dabei, Vespa GTS 125 ist mit dabei. Meine Sport haben wir gerade gesagt, war es klar, alle Team Yamaha.
Yes.
Bleiben noch die Naked Bikes.
Ich würde sagen, die Königsklasse vielleicht, der 125er, genau. Da stammen die meisten Vorjahressieger aus dieser Kategorie.
Ja.
Heißt prädestiniert, um vielleicht den 125er Champ 2025 zu stellen.
Auf jeden Fall.
Mit den zwei Kandidaten auch sehr, sehr wahrscheinlich gewesen, würde ich mal behaupten.
Genau, und da haben wir Team CF Moto 125 NK und Team Fantic Stealth 125. So. Und beides gut,
aber
am Ende dann doch.
Warst du ein bisschen enttäuscht?
Also ich sag mal so, CF Moto und KTM hatten ja bis vor kurzem noch viel gemeinsam. So, wenn man dann so ein bisschen die Eindrücke vom letzten Jahr mit der 125 Duke und den ganzen anderen, sage ich mal, Duke-Derivaten wie Swartpillen und Witpillen von Husqvarna mit aufs geistige Plateau führt, hatten wir alle auch schon bei den 125er Champs mit dabei. Wenn man das alles sozusagen über die eigene Festplatte schickt und das dann so auf die CF Moto 125 anwendet, dann wird man schon denken, ja, das müsste auf gutem bis hohem 125er Niveau mitperformen. Geht auch so. Das Problem ist halt nur, wie immer im Leben, das Bessere ist halt des guten Feind. Und besser war?
Ja, die Fantic oder halt die Duke, ne? Beides fuhr besser. Ich kann leider von der CF Moto am allerwenigsten sagen, weil ich die, glaube ich, nur einmal gefahren bin. Aber ja, da habe ich gespürt, dass das mit Duke relativ wenig am Hut hatte.
Mhm. Genau, das ist auch so, der Motor war nicht so spritzig und so, das war alles vollkommen okay für einen 125er, aber bei der Fantic war es so, für der Fantic war es so ein bisschen so wie bei der R125 von Yamaha. Du hast gemerkt, ey, der Motor für einen 125er Einzylinder steht wieder richtig gut im Futter, hat Kraft.
Ja.
Da, wo du es brauchst, einfach so das Fahrwerk.
Top.
Auch wieder richtig, richtig gut. Also das ist so, das sind einfach so Motorräder, die, sag ich mal, ihre nicht in der Teenie-Zeit irgendwie stehen geblieben sind, sondern die schon einfach mindestens in Erwachsenenalter so, wenn nicht sogar in den 30ern angekommen sind. Ja, die sind, die sehen zwar noch fancy aus und so weiter und die fand ich sowieso halt, ne, aber die sind super grundsolide gut. So, Punkt. Und das, wenn du halt Motorrad hast, was gut fahrwerkt, gut Motor performt, gut bremst, ja, und diese kleinen Vorteile nachher zu so einem Ganzen zusammenfügst, dann bist du einfach, und das haben ja unsere jugendlichen TesterInnen auch so gesehen, dann bist du einfach nachher in Italien und nicht bei CF Moto.
Ja.
I'm sorry, so.
Ich kann deine Enttäuschung über die CF Moto gut verstehen. Die hat man ja auch irgendwie so ein bisschen aufgebauscht. Ich kann mich noch an so einen Eigma-Prototypen erinnern mit richtig krasser Einarmschwinge und so einem krassen fancy Racing-Auspuff, der so ganz nah am Heck wie so ein Ducati Street Fighter-Imitat vorbeiging, wo du dir dachtest, boah, die werden da einen raushauen, ey, Wahnsinn. Ja, die hat elektronisch vielleicht ein bisschen mehr zu bieten gehabt als die Fantic, aber im Endeffekt war die Fantic schon die verdiente Kategoriesiegerin, muss man sagen. Das fuhr sich super, super ausgereift, wie du schon erwähnt hattest. Da konnte man gar nichts dran meckern. Auch den Motor haben sie natürlich super hinbekommen. Also ja, der hat genau die Kraft da, wo du sie willst, Naked-typisch.
Ja.
War wirklich wenig dran auszusetzen an der Fantic. Fanden auch die Tester.
Fanden auch die TesterInnen, genau. Also wie gesagt, unsere Meinung zählt ja bei diesem ganzen Event überhaupt nicht. Wir sorgen ja dafür, dass von den 8 oder 9 Fahrzeugen alle bewegt werden, damit die 5 GasttesterInnen auch immer wechseln können.
Yes.
Mehr machen wir gar nicht. Und wir sorgen dafür, dass sie viel zu trinken, viel zu essen und so weiter bekommen halt. Und sie dann entsprechend auch in der Foto-Video-Produktion im Bild und Ähnlichem auftauchen. Aber alles andere, wenn es ums Fahren geht, dann fahren wir nur vorweg, damit die eine Strecke haben und fahren hinterher und bringen die Bikes quasi mit. Der Rest ist quasi eure Spielwiese, will ich mal sagen.
Ja, aber das ist schon ganz witzig, weil da wird ja teilweise schon nach anderen Kategorien bewertet, aber irgendwie kommt man dann doch meistens so auf den gleichen Nenner raus. Selbst wir mit unseren technischen Daten und unserer tiefergehenden Analyse, professionelleren Analyse, kommt man dann meistens bei der gleichen Entscheidung raus wie die jugendlichen TesterInnen, die da vielleicht mehr nach Bauch und Fahrspaß gehen.
Genau, aber das Spannende dabei ist ja, und deswegen ist dieser Event so interessant, das war ja das, was wir eigentlich gesagt haben, also es dominiert in dieser Klasse immer noch viel KTM oder KTM-Derivate in Anführungszeichen bei Husqvarna oder Ähnlichem halt, ja. Was auch daran liegt, dass die meisten 125er FahrerInnen vor ihrer Kaufentscheidung für ein bestimmtes Modell gar keine anderen oder nur ganz wenige andere oder nur ein anderes Modell Probe gefahren sind. So, du fährst eins, fährst es Probe, funktioniert, kaufst.
Ja.
So, und hier haben sie die Chance, zum ersten Mal 9 verschiedene oder 8 verschiedene Bikes, je nach Testtag, im direkten Vergleich zu fahren. Und dann fällt dir ja schon mal auf, irgendwie, dass so eine Bänder müde ist oder so und dass der Peugeot vielleicht nicht so richtig cool bremst oder so oder dass eine Yamaha einfach geil vom Fahrwerk her performt und du richtig gutes Feedback bekommst und mit dem guten Feedback steigt dein Vertrauen und du lenkst spontaner und mutiger in Kurven ein und so weiter, obwohl du sie nicht kennst. Das sind ja all die Sachen, die sich aus diesem Vergleich ergeben, ja, und das haben die ja alle vorher nicht gemacht und deswegen ist so, das ist auch das, was wir in unserem Beruf sonst immer machen. Wir vergleichen ja, weil wir zur gleichen Zeit 2 oder 3 oder 4 oder 5 verschiedene Motorräder fahren und dann die Unterschiede beschreiben können. So. Und wenn du das halt nicht machst, dann weißt du die Unterschiede ja auch nie. Und deswegen decken sich dann die Sachen, auch wenn es dann irgendwie ab und zu anders tituliert wird oder so weiter, ziemlich mit dem, was wir auch in vielen Fällen rausgefahren hätten. Wir hatten auch schon bei den 125er Champs Entscheidung, wo ich sagen würde, als Tester, hätte ich jetzt irgendwie anders gewählt, ja. Mhm. Aber wenn, sage ich mal, wir als Testteam im Hintergrund nach diesem ersten Testtag sagen müssten, was sind die 5 Bikes, die ins Finale an Tag 2 einziehen, dann wären es genau die gleichen 5 gewesen, die auch die jugendlichen TesterInnen bestimmt haben.
Ja, ich glaube, dieses Jahr gab es da.
Hätte natürlich bei dir eine Ausnahme. Du hättest natürlich den Django weitergewählt. Das ist natürlich klar. Du. Persönliches Befinden. Aber auch da wäre die Stimme ja, also bei den TesterInnen ist dann immer so, jeder hat eine Stimme, stellt sich in das Motorrad und sagt, welches weiterkommen soll. Also wir haben maximal 5 Stimmen zu vergeben. wenn eine Entscheidung 4-1 ausgeht, dann kommt trotzdem das Bike mit den 4 Stimmen weiter und nicht das eine. Klar. Also bei deinem Django, wir hätten es dir ja gegönnt, aber es bleibt halt eine verlorene Einzelmeinung, weißt du? So.
Ich wollte gerade sagen, nächstes Mal, aber ich glaube, so ein geiles Gerät wie den Django werden wir in den nächsten Jahren leider nicht mehr sehen, weil den 125er.
Wir hoffen natürlich nächstes Jahr, dass die 125er SMCR dann dabei ist. Bitte, KTM, wenn ihr das hört.
Ja, genau.
Wir würden uns freuen.
Mal wieder ein paar Supermotos.
Genau, wieder ein paar Supermotos. Also wir halten nochmal fest. Geiler Event, geile Testtruppe, geiles Wetter, viel, viel Fahrspaß. Wenn ihr auch Bock drauf habt, nächstes Jahr gibt es das wieder. Wir suchen dann natürlich wieder TesterInnen. Guckt regelmäßig auf Motorrad Online oder auf dem Insta-Kanal vom Motorrad vorbei. Da werden wir sagen, wenn die Ausschreibung losgeht.
Yes.
Es entscheidet das Losglück. Wir haben keine Aktien. Wir kannten keinen der TesterInnen oder keine vorher. So alles für uns 5 unbekannte Gesichter. Und dann gucken wir, wer Bock hat. An dem Wochenende übernehmen wir alles für euch. Hotel, Essen, Benzin. Ihr müsst einfach nur Spaß haben. Und Spaß haben wir demnächst dann im Finale der 125er Champs. Wir verraten noch nicht, wer gewonnen hat, aber vielleicht habt ihr es ja tendenziell ein bisschen herausgehört. Dabei sind
kein Django.
Kein Django, sondern natürlich, wir fangen mal mit der Runde an.
Vespa.
Vespa GTS 125. Fantic Steels 125.
Hyosung GV 125 IX ABS.
Und natürlich als Sportler die Yamaha R 125. Die gehen zusammen mit der KTM Duke 125 auf die Testtagesreise. Und dann schauen wir doch mal, wer 125er Champ 2025 wird. In welches genau. Land der Pokal geht. Bayern Pokal gibt es natürlich auch. Japan, Italien, weiß es nicht.
Lasst euch gesagt Österreich. Werden, das wird spannend.
Das wird noch sehr, sehr spannend. Mit einem vielleicht für den einen oder anderen sehr ungewöhnlichen Ende, was die Favoriten betrifft. Wer es genau wissen will, Motorradheft 26, 2025 kommt im Dezember heraus. Da steht drin, wer gewonnen hat und wie die Jugendlichen gewählt haben. Also noch ein bisschen Geduld. Ansonsten noch in Heft 18, 20, 22 und 24 gibt es die ausführlichen Vorrunden. Wer Bock drauf hat, und zu Heft 26 gibt es dann auch den großen YouTube-Film zum 125er Champs-Event. Also wir sind auf allen Kanälen aktiv, genauso wie hier beim Podcast.
Yes.
Allerdings können wir festhalten, Moritz, wir haben viel geredet.
Mhm.
Diese Folge ist für jetzt und für heute zu Ende, würde ich sagen, oder?
Ja, keine Einwände. Gönnt euch das Heft holen, aufschlagen, YouTube checken und dann euch überraschen lassen.
Genau, und wer nicht Heft holen will, es gibt unsere Ausgaben, wir wollen jetzt keine großartige Werbung machen. Wir wissen, die Jugendlichen da draußen lesen nicht unbedingt mehr Papier oder nicht viel Papier. Gibt es auch als PDF für jedes Device, was ihr da draußen nutzt.
Genau.
Also könnt ihr euch für kleines Geld auch runterladen.
Könnt ihr euch auf sämtliche Art und Weise holen, das Heft.
Genau. Mehr 125er Test von Jugendlichen, 125er TestfahrerInnen gibt es nirgends. Also von daher von euch, für euch, nur von uns aufbearbeitet. Greift zu, schaut es euch an. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören bei Folge 33 des 125er Champs Podcast. Moritz, gleich ist meine Stimme weg. Ich danke dir wieder fürs Co-Hosten. Es war mir eine innere Freude, ein Fest.
Mir natürlich auch. Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte.
Genau. Und euch, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns demnächst bei Folge 34, hoffentlich. Also, bis dahin würde ich sagen, Moritz, ciao und tschüss. Nach da draußen, ciao und tschüss.
Haut rein, bleibt sitzen. Ciao, ciao.